Deutschlandfunk Kultur heute.
Einen künstlerischen Brückenschlag in Krisen- und Kriegszeiten, den wagt der Yiddish Summer in Weimar.
Wir müssen lernen, einander wirklich zuzuhören und müssen auch lernen, den anderen zu lieben. Eigentlich auch im Christentum spricht man von Nächstenliebe. Und damit ist nicht gemeint nur diejenigen, die ich schon liebe, sondern eigentlich diejenigen, die ich noch nicht liebe, die lieben lernen.
Das sagt Alan Byrne, künstlerischer Leiter des Musikfestivals in Weimar. Gleich hören wir ihn ausführlich im Gespräch. Die expressionistische Malerin Irma Stern interessiert uns, das Asphaltfestival in Düsseldorf und die Empfehlungen für den handlungsfähigen Staat, die heute in Schloss Bellevue vorgestellt wurden. Auch dazu ein Gespräch zur Kultur heute begrüßt sie und lädt sie ein, Michael Köhler. Alan Byrne, wir haben ihn gerade schon gehört, ist gebürtiger US-Amerikaner, lebt seit bald 4 Jahrzehnten in Berlin, ist Komponist, Pianist, Akkordeonist und künstlerischer Gründungsdirektor des Yiddish Summer Festivals in Weimar. Seit 25 Jahren gibt's das. Gestern hat's wieder begonnen. Viel Klezmer-Musik, Workshops werden angeboten, neue jiddische Musik wird vor- und aufgeführt. Und für 5 Wochen kommen dann Menschen aus 20 Ländern zu diesem Sommerinstitut zusammen. Das heißt, Menschen aus allen Ländern, also auch Nahost, israelische, palästinensische Besucher und Musiker. Wie gelingt das ohne Störungen, ohne Anfeindungen in kriegerischen Zeiten?
Das ist eine gute und eine wichtige und auch eine schwer zu antwortende Frage. Wir haben Projekte, deren Ziel ist, Israeli Juden, Israeli christliche Araber und Israeli die muslimische Araben im gleichen Projekt, im gleichen Orchester zu haben. Und eines von den Projekten heißt Caravan Orchestra und das läuft jetzt seit 8 Jahren. Wir haben auch dafür den Shimon Peres Friedenspreis bekommen, 2018, wenn ich mich nicht irre. Und das ist tatsächlich ein Projekt, wo junge Leute zu uns danach sagen, es hat ihr Leben verändert, mit den anderen zusammen zu sein, mit denen sie sonst in Israel eigentlich gar keinen Kontakt haben. Ich kann zum Beispiel erzählen, im letzten Jahr, also schon nach dem 7. Oktober, im letzten Sommer, mitten im Caravan Orchester, habe ich eine Textnachricht bekommen von 2 Teilnehmenden, eine junge Frau, arabische Frau, und ein junger Mann, auch arabisch stammt. Die wollten unbedingt mit mir sprechen. Und ich musste tief einatmen und ich habe gedacht, die werden jetzt von irgendwie unlösbarem Konflikt in dem Projekt erzählen. Und ganz im Gegenteil haben sie zu mir gesagt, was wir hier erleben, müssen wir auch in Israel machen. Und jetzt haben wir ein Kulturzentrum gefunden, ein arabisches Kulturzentrum. Ich glaube, wir können auch Finanzmittel von diesem Zentrum bekommen. Kannst du uns bitte zeigen, wie das geht? Und ich musste wirklich weinen. Auch jetzt, wenn ich das erzähle, es berührt mich so sehr, dass Menschen, die voreinander Angst haben und in der offiziellen politischen Darstellung verfeindet sind, wirklich lernen, innerhalb von 2 Wochen für den anderen zu stehen.
Alan, Sie haben ein Motto, das ist sehr einfach, es heißt tun, nicht reden. Man könnte auch sagen, vielleicht musizieren, nicht polemisieren. Das war gerade schon ein Beispiel. Das heißt, kulturelle Empathie üben durch Musik, durch gemeinsames Musizieren?
Also nicht nur Empathie, also es geht um die Identifizierung mit dem anderen. Ich rede häufig zum Beispiel, wenn man von transkultureller Arbeit oder Projekten spricht, verwendet man häufig die Metapher Brücken bauen. Aber wenn man wirklich reflektiert darüber, diese Metapher bedeutet, die 2 Seiten zwischen den beiden gibt es sowieso nichts erstmal. Wenn man wirklich unter die Oberfläche der Geschichte ein bisschen kratzt und reinschaut, dann sieht man immer, nicht nur bei der jüdischen, arabischen, griechischen, türkischen Musik, eigentlich ist Musik wesentlich, also von Wesen her ist es transkulturell. So meine Metapher ist immer, gemeinsame Wurzeln sichtbar oder erlebbar machen und nicht Brücken bauen. Und ich glaube, darauf kann man was bauen, was dann wirklich resilient und nachhaltig ist. Mit diesem Erkenntnis fühlt man sich und wird man tatsächlich verwandelt.
Sie haben von dem Jugendprojekt vom Caravan Orchestra und dem Chor gesprochen. Dazu zählten ja auch sogenannte Arbeitsaufenthalte in der nordisraelischen Hafenstadt Haifa. Das geht doch zurzeit alles nicht, oder?
Caravan Orchestra, ich weiß nicht, ob das Caravan Orchestra in diesem Jahr in Israel probt. Wenn nicht, dann ist das eine Sicherheitsmaßnahme. Aber in vergangenen Jahren, auch nach dem 7. Oktober, haben wir in Israel geprobt und auch in Haifa und so weiter. Und das geht, also vor allem Haifa ist auch eine sehr multikulturelle Stadt. Die Hochschule für Musik quasi oder die Uni Haifa Musikabteil hat auch sehr viel StudentInnen palästinischer Herkunft. Genau dieser Ort und genau diese Musikfachabteil ist dafür bekannt, quasi ein Schmelztiegel sein, wo auch wenn Konflikte unterschwellig da wären, dass man sich einig ist, wir reden jetzt nicht darüber, wir thematisieren das nicht, weil wir versuchen hier zusammenzukommen. Also nach dem Motto, und das ist auch unser Ziel, ist Depolarisierung, nicht die Polarisierung verstärken.
Das sagt Alan Byrne, er ist der künstlerische Direktor des Yiddish Summer Festivals in Weimar. Zur bildenden Kunst. Im Museum des südafrikanischen Stellenbosch, da hängen ihre Gemälde. Hier ist sie kaum bekannt. Die Malerin Irma Stern. Sie hat seit gestern jetzt eine Ausstellung im Berliner Brücke-Museum. Ab 1901, da pendelte ihre Familie zwischen Deutschland und Südafrika. In Berlin erhielt Irma Stern privaten Zeichenunterricht, studierte Kunst in Weimar, wo zu diesem Zeitpunkt Damenklassen angeboten wurden. Und neben Kohlezeichnungen macht sie beeindruckende Ölgemälde von afrikanischen Frauen, darunter Königinnen, aber auch Hausangestellte auch. Simone Reber hören wir über die expressionistische Malerin Irma Stern, die auch eine Künstlerin der globalen Moderne war.
Sie wirken ganz bei sich, als fühlten sie sich unbeobachtet. Der Tutsi-König Rudahigwa und seine junge Frau Rosalie Chikanda haben ihre Köpfe zur Seite gedreht. Er schaut in die Ferne, sie senkt den Blick. Die beiden Kohlezeichnungen aus dem Jahr 1942, die bei einer Reise durch den Osten Afrikas entstanden, gehören zu den faszinierendsten Porträts der südafrikanischen Künstlerin Irma Stern. Ein Jahr später porträtiert sie die Tutsi-Königin noch einmal in Öl. Die scheue Adlige trägt ein gelbes Kleid und den hellen Kopfschmuck, der den Schwung der Rinderhörner nachempfindet.
Es sind halt unglaublich farbintensive und auch ausdrucksvolle Porträts und Landschaften, die sie geschaffen hat. Man sieht halt schon sehr, wie sie den Expressionismus sozusagen eingeatmet hat und daraus eine eigene Form geschaffen hat. Und es ist auch wirklich ein Werk, was der Wiederentdeckung hier in ihrer zweiten Heimat Berlin aussteht,
sagt Lisa Marei Schmidt, die Direktorin des Berliner Brücke-Museums. Irma Stern war zu Feierlichkeiten der Königsfamilie nach Kigali gekommen. Vielleicht ist es ihr gelungen, das Vertrauen des Königspaares herzustellen, weil sie damals als Frau alleine gereist ist.
Also sie hat tatsächlich auch nicht nur in Kapstadt gearbeitet, sondern sie hat ab den späten 1930ern mehrmonatige Arbeitsreisen unternommen über den gesamten afrikanischen Kontinent, aber auch in europäische Länder, was in der Zeit wirklich auch ungewöhnlich ist. Und deshalb zeigen wir auch Porträts aus Ruanda, aus dem Kongo, von Sansibar.
Irma Stern wurde 1894 in der südafrikanischen Provinz Transvaal geboren. Ihre deutsch-jüdischen Eltern betrieben dort eine Farm und einen Gemischtwarenladen. 1917 besucht sie den Brücke-Maler Max Pechstein in seinem Berliner Atelier. Aus der Begegnung wird eine Freundschaft. Pechstein lädt sie zur Novembergruppe ein und öffnet ihr die Tür zur renommierten Galerie Gorlit, wo die erste Einzelausstellung stattfindet. 1920 zieht die Familie wieder ganz nach Südafrika. In Kapstadt ist Irma Stern zunächst eine Außenseiterin.
Südafrika war auch eine durchaus sehr antisemitische Gesellschaft. Und es war zum Anfang überhaupt nicht klar, ob Jüdinnen und Juden auch rassistisch eingeordnet werden. Und dann gab es irgendwann die Entscheidung, dass sie zu den weißen Südafrikanern zählen. Und damit hatten sie dann diese ganzen Privilegien, die in dieser furchtbaren Zeit dort herrschten.
Sie findet ein Netzwerk in der jüdischen Community von Kapstadt. Ihre Porträts aus den 1930er Jahren zeigen feinnervige Intellektuelle mit besorgtem Blick. Keine schmeichelhaften Bilder. Eine ihrer Freundinnen soll ihr Porträt zeitlebens unter dem Bett versteckt haben. In schwächeren Momenten bleiben ihre Darstellungen allerdings starr und schablonenhaft. Heute wird Irma Stern eine zu große Nähe zum Apartheidsystem vorgeworfen, sagt Lisa Hörstmann, Co-Kuratorin der Ausstellung.
Sie hat sich konkret gegen eine Durchmischung der Gesellschaft ausgesprochen. Und Apartheid bedeutet Trennung der Gesellschaft. Von daher ist davon auszugehen, dass sie dagegen in Südafrika nichts hatte.
Irma Stern soll gute Beziehungen zu dem südafrikanischen Politiker Jan Smuts gehegt haben, der mit Reservaten und Townships die Trennung nach Hautfarben vorbereitete. Während des Apartheid-Regimes hat die Künstlerin Südafrika 4-mal bei der Biennale von Venedig vertreten. Allerdings spendete sie in den 1960er Jahren auch ein Gemälde, um mit dem Erlös die Verteidigung von Nelson Mandela zu finanzieren. Und ihre späten Bilder zeigen den stummen Widerstand der schwarzen Bevölkerung. Zum Beispiel Made in Uniform von 1955. Das schwarze Dienstmädchen mit weißer Schürze und Häubchen schaut zur Seite, Zorn und Verachtung im Blick.
Die Made in Uniform zeigt einfach eine junge Frau, die die Arme verschränkt hat, die den Blick abwendet, sehr eigenständig wirkt. Und das Interessante ist aber, dass Irma Stern sie nicht in traditioneller Kleidung porträtiert, sondern einfach in ihrer Dienstkleidung und die Realität ihres Alltagslebens damit zeigt.
Kritisiert wird Irma Stern, weil sie nicht die Namen ihrer Modelle notiert hat. Aber die Künstlerin hat sich nie als Dokumentaristin oder Ethnologin verstanden. In ihren besten Bildnissen hält sie den inneren Ausdruck eines Menschen fest. Da folgt sie ganz dem Motto der Brücke-Künstler: unmittelbar und unverfälscht.
Simone Reber über Irma Stern war das. Mit den früheren Bundesministern Peer Steinbrück und Thomas de Maizière sowie dem früheren Bundesverfassungsgerichtspräsidenten Voskuhle hat die Medienmanagerin, Aufsichtsrätin Julia Näkel, die Initiative für den handlungsfähigen Staat gegründet. Eine Aussprache im Schloss Bellevue hat heute die Empfehlung für mehr Effizienz, Bürgernähe in der Verwaltung vorgestellt und diskutiert. Und da geht es nicht nur um Effizienz, sondern auch Vertrauen in den Staat. Letztlich Bindekräfte. Womit wir bei der inneren Kultur solcher Maßnahmen wären. Julia Näkel habe ich gefragt. Digitalminister Carsten Wildberger ist für Staatsmodernisierung zuständig. Er sprach vom Bauturbo, Infrastruktur, Glasfaser, Mobilfunkausbau und so weiter. Ist das schon der richtige Weg?
Ja, ich würde mal schätzen, das sind etwa 70% der Empfehlungen, die wir schon im März in unserem Zwischenbericht abgegeben haben, sich im Koalitionsvertrag wiederfinden. Und ich will es mal ganz einfach formulieren, wenn alleine nur die Hälfte dieser Vorhaben umgesetzt werden würde, wäre dieses Land ein anderes Land. Das ist wirklich so. Und ein Element ist, genau wie Sie richtig sagen, ein Ministerium eben nicht zuallererst für Digitalisierung, sondern ein Ministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung. Es ist das erste Mal, dass das Thema Staatsmodernisierung und Verwaltungsmodernisierung überhaupt eine Verortung in den Ministerien hat. Das gab es historisch noch nie. Und noch dazu jetzt ein Mann, der, ich sag mal, mit besonderer Umsetzungskompetenz von außen kommt, das finde ich jetzt auch nicht schlecht.
Ein Pflichtjahr, mehr Bürgerbeteiligung, weniger Nachweispflichten und mehr Beteiligungsräte, das klingt für mich mehr nach einer Art, ja, wie soll ich sagen, kultureller Beteiligungstiefe.
Die kulturelle Veränderung ist jedenfalls wichtig, dass der Staat wieder ein anderes Verhältnis zu seinen Bürgern bekommt, nämlich ihm zuallererst Vertrauen schenkt und nicht zunächst in Misstrauen denkt, er könnte was falsch machen und was Böses anstellen. Das hat sich über die letzten Dekaden irgendwie eingeschliffen bei uns. Und ich glaube schon, dass wir uns anstrengen müssen, wieder in ein Möglichmachen, in ein Gelingen zu kommen. Natürlich geht es zuallererst darum, dass auch Recht und Ordnung eingehalten wird. Das ist ja logisch. Und auch Bürokratie per se ist was Vernünftiges. Aber das Übermaß ist eben irgendwie in die falsche Richtung gelaufen, ja. Aber wenn ich noch weiter ausführen darf, was kulturelle Veränderungen angeht, das betrifft natürlich auch die Bürgerinnen und Bürger. Es geht jetzt nicht darum, einen Staat so auf Vordermann zu bringen, dass er so eine Art Lieferservice ist, so Delivery Hero mäßig, sondern wir haben schon auch einen Weg zu gehen, wir Bürger.
Ich greife Ihr Stichwort vom Vertrauen auf, weil das ziemlich wichtig ist. Wo der ÖPNV nicht funktioniert, der Bus nicht fährt, das Bürgeramt kein Personal hat, die Brücken nicht passierbar sind und Opernhäuser geschlossen sind oder 10 Jahre saniert werden, da laufen nicht nur Kosten aus dem Ruder, sondern da gibt es auch Loyalitätsverluste. Einfacher gesagt, der Bürger denkt dann an Staatsversagen. Nicola Fuchs-Schönlund, die WZB-Präsidentin, sagte, naja, die Deutschen haben aber ein bisschen Risikofurcht und Kulturveränderung ist nicht so einfach bei denen. Wie nimmt man die mit?
Ja, also erstmal haben Sie recht mit Ihrer Beschreibung. Das ist das Motiv unseres Handelns gewesen. Wenn Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben, hier funktioniert im Staat etwas nicht mehr, verlieren sie auch Vertrauen in den Staat und damit in die Demokratie und landen am Ende dann bei Wahlen bei irgendwelchen Leuten, die ihnen vermeintlich einfache Lösungen anbieten, aber am Ende was ganz anderes wollen. Es muss jetzt einfach hart abgearbeitet werden. Und diese Form von Abarbeitung bedeutet, das ist einfach aufwendig, es ist zäh, es ist mühsam. Und dann erfordert es schon auch ein, ich sag mal, klares Sprechen darüber, Erklären. Es ist auch eine kulturelle Veränderung, wie man im Kabinett zusammenarbeitet. Ich glaube, ich habe das eigentlich noch in der Form noch nie erlebt und vor allen Dingen meine Kollegen de Maizière und Steinbrück haben das nochmal bestätigt. Alle Ministerpräsidenten der Länder wollen diese Staatsreform, so wie wir sie vorgeschlagen haben. Sie haben das beschlossen, zusammen mit dem Bundeskanzler in einem Beschluss vom 18. Juni diesen Jahres eine Reformagenda jetzt bis Ende des Jahres anzugehen. Das ist neu und das ist ganz wichtig.
Zu den Empfehlungen gehören ganz konkret auch sowas wie ein nationaler Bildungsrat und vielleicht sowas wie Musterkommunen?
Ja, fangen wir mit den Musterkommunen an. Also in Wahrheit ist es richtig, es ist eine Empfehlung, aber eigentlich ist es entstanden durch Initiative, Eigeninitiative von Kommunen. Wir möchten das einfach mal komplett ausprobieren. Lasst uns eine Modellregion sein. Lasst uns nach vorne marschieren. Ja, das finden wir gut. Was war Ihre zweite Frage?
Der Bildungsrat nach dem Modell vielleicht auch eines fehlenden nationalen Sicherheitsrats.
Ja, das ist ein komplexes Thema, weil es nun, wie Sie ja wissen, Bildung sozusagen in der Verantwortung der Länder ist. Aber ich glaube, hier geht es darum, beide Pole zu stärken. Einerseits mehr Freiraum für die Schulen vor Ort, mehr Pragmatik, mehr Selbstverwaltung, mehr, ich sag's mal, Common Sense, Raum lassen und gleichzeitig aber gewisse Standards vorgeben, gewisse Klarheit, sodass am Ende Schülerin XY, die von Bayern nach Hessen wechselt, dass das kein Drama ist. Aber meistens ist das Drama, glaube ich, in die andere Richtung. Aber das macht die Leute ja einfach fertig und das versteht auch keiner mehr. Und dazu haben wir Vorschläge gemacht, ja.
Mehr Beteiligung wagen. Die Empfehlung für den handlungsfähigen Staat, Julia Näkel war das. U-Bahnhof, Haltestellen, Hinterhöfe, ein riesiger ehemaliger Elektronikmarkt mit 4000 Quadratmetern, aber auch das Schauspielhaus. Das sind Aufführungsorte für das Asphaltfestival in der NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf. Großer Beliebtheit erfreut sich die Seebühne am Schwanenmarkt, gleich vor K21, der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, mit einem Dutzend Konzerten. Ein Höhepunkt sind die Aufführungen der Performance-Künstlerin, Choreografin und Regisseurin Florentina Holzinger. Ein weibliches Ensemble stellt da Shakespeares Ophelia in den Mittelpunkt des Theaterabends. Stefan Keim beginnt seinen Beitrag aber mit einem iranischen Dramatiker.
Hier or at any international festival, I'm not just myself.
Auf internationalen Festivals, sagt Amerisa Kuestani, sei er nicht nur er selbst, nicht einfach nur ein Dramatiker und Regisseur, der seine Theaterstücke zeigt.
I'm treated as an ambassador. I represent a country I no longer live in.
Er werde als eine Art Botschafter behandelt, sagt Kuestani. Ein Botschafter, der ein Land repräsentiert, in dem er gar nicht mehr lebt. In der Eröffnungsrede des Asphaltfestivals erzählt Kuestani von seinem Unbehagen. Seit einigen Jahren arbeitet er regelmäßig an Theatern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und immer steht in den Biografien, er sei einer der bedeutendsten iranischen Theatermacher seiner Generation. Kuestani fragt, was es bedeutet, dass er immer mit dem Land verbunden wird, aus dem er stammt.
The artist becomes the art, the body becomes the context, the passport becomes the frame.
Der Künstler wird zur Kunst, der Körper zum Inhalt, der Pass zum Rahmen. Kuestani verbeugt sich kurz und rennt von der Bühne. Er muss noch die Videotechnik für sein Stück Blind Runner checken, das kurz danach läuft. Blind Runner spielt zu einem großen Teil in einem iranischen Gefängnis. Eine politische Gefangene darf einmal pro Woche ihren Ehemann empfangen. Beide laufen Langstrecken. Er bekommt das Angebot, einer blinden Läuferin beim Paris-Marathon zu assistieren. Ein leises, eindringliches Dialogstück auf leerer Bühne mit Videoprojektionen. Das Asphaltfestival steht nicht nur für internationales, sondern auch für zeitnahes politisches Theater und für Aufführungen an Stellen in der Stadt, die sonst nicht als Kunstorte etabliert sind.
Das heißt, wir bespielen dieses Jahr zum Beispiel die Industriehalle auf dem Areal einer alten Farbfabrik oder eine Pop-up-Seebühne auf einem See mitten in der Stadt oder ein stillgelegtes Warenhaus, ein ehemaliges Elektronikfachgeschäft.
Sagt Christoph Seeger zur Mühlen, einer der beiden Intendanten des Asphaltfestivals. In den alten Farbwerken zeigt er mit seinem Theaterkollektiv Pierre Fers Goldstück von Verena Gündner. Es geht um Gewalt an Frauen und antifeministisches Denken. Ein Sprechchor repräsentiert eine träge Gesellschaft, die mit den vielen Problemen und Krisen überfordert ist. Und der ehemalige Elektrofachhandel heißt nun 34 Ost, weil er sich in der Oststraße 34 befindet. Hier gibt es eine Menge Performances und auch Uraufführungen, wie das israelische Stück War Diaries. Die Kriegstagebücher stammen von einem israelisch-deutschen Paar in Tel Aviv. Er wird nach dem Terrorangriff der Hamas als Reservist einberufen. Sie zieht zu Freunden, die einen Schutzraum haben.
Diese unterschiedlichen Perspektiven dieser beiden Personen, die quasi Alltagserfahrungen beschreiben in einer nicht alltäglichen Situation, sind so unglaublich und gleichzeitig aber auch so dramatisch, dass es vielleicht eine neue Perspektive auch auf den Krieg darstellt.
Christoph Sieger zu Mühlen hofft, das Stück überhaupt zeigen zu können, denn die beiden Darstellenden müssen noch aus Israel herauskommen. Sie proben gerade teilweise im Bunker. Doch das Asphaltfestival präsentiert inzwischen auch große Aufführungen, Theater-Blockbuster wie Ophelia's Got Talent von Florentina Holzinger. Seit einigen Jahren ist das Festival neben der Berliner Volksbühne und Festivals in Wien und Hamburg Co-Produzent von Holzingers Stücken.
Wir sind uns schon zu einem viel früheren Zeitpunkt begegnet, als sie noch nicht so populär war, wie sie heute ist.
Seit diesem Jahr stellt das Düsseldorfer Schauspielhaus beide Bühnen samt Personal dem Festival in der letzten Woche der Saison zur Verfügung. So ist aus einer kleinen Veranstaltungsreihe, die in Industriehallen und Hinterhöfen auf dem Asphalt begann, ein internationales Festival geworden, das auch Hochglanz kann, aber seine Herkunft nicht vergisst.
Sagt Stefan Keim. In den folgenden Kulturmeldungen mit Nicole Strecker geht es um gefräßige Insekten.
Ja, Jahrhunderte alte Bücher müssen derzeit in einer Benediktinerabtei in Ungarn vor einer Käferinvasion gerettet werden. Das Kloster in Pannonhalma aus dem Jahr 996 ist eines der ältesten Bildungszentren des Landes und Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Unter den Büchern befinden sich etwa eine Bibel aus dem 13. Jahrhundert sowie hunderte Niederschriften aus der Zeit vor der Erfindung der Druckerpresse. Offenbar wurden Brotkäfer von den Gelatine- und Stärkeklebern angelockt, die zum Bücherbinden verwendet werden. Rund ein Viertel der 400.000 Bücher wird jetzt von Restauratoren behandelt. Als Ursache für die Insekteninvasion wird die Erwärmung durch den Klimawandel angenommen und perspektivisch wird es wohl mehr Insektenplagen geben, fürchten die Restauratoren. Seit gut 25 Jahren steht sie nun leer, die sogenannte Goebbels-Villa, Rückzugsort für den Propagandaminister, wo er etwa auch seine Sportpalastrede geschrieben hat. Zu DDR-Zeiten war dann eine Jugendhochschule der FDJ dort untergebracht. Seit 2000 ist die abgelegene Villa ungenutzt und verfällt, kostet die Berliner Senatsverwaltung aber trotzdem bis zu 300.000 Euro Unterhalt pro Jahr. Lange wurde darüber diskutiert, was mit der Goebbels-Villa geschehen soll, abreißen oder umnutzen. Dazu hat der brandenburgische Landeskonservator Thomas Drachenberg eine klare Position hier bei uns im Deutschlandfunk.
Ich werde immer wieder gefragt, warum man denn diese geschichtlich kontaminierten Gebäude, Nazi-Architektur, Nazi-Diktatur, DDR-Diktatur, warum man die unbedingt erhalten muss. Und ich kann eigentlich nur im Gegensatz fragen, die halbe Bundesregierung sitzt in Gebäuden, die aus den 30er Jahren stammen in Berlin. Also sie sind nutzbar. Und gerade in den Zeiten, wo wir viel über graue Energie reden, muss es doch möglich sein zu gucken, wie kriege ich diese zugegebenermaßen riesige Baumasse in eine neue Nutzung, weil ich finde, allein die Lage ist das Problem, alles andere ist kein Problem.
Ja, und so scheint das nun auch die Bundesregierung entschieden zu haben. Jedenfalls will sie die Villa behalten und innerhalb der nächsten 3 Jahre nach einem geeigneten Investor suchen. Die alte Börse, 400 Jahre altes Wahrzeichen der Stadt Kopenhagen, war bei einem Brand im vergangenen Jahr verwüstet worden. Auch ihr berühmtes türkisfarbenes Kupferdach. Das wird aktuell wiederhergestellt nach alten Techniken. Allerdings wird es bis zu 80 Jahre dauern, bis das Dach wieder den alten Farbton bekommt. Früher brauchte es für die Oxidation von Kupfer nur halb so lang. Ursache für die längere Dauer ist ausnahmsweise mal was Gutes. Die Luft ist sauberer geworden. Und noch das, eine bald 70 Jahre währende Theaterehe hat weiter Bestand. Die Städte Düsseldorf und Duisburg haben heute bekannt gegeben, ihre Theater- und Operngemeinschaft für weitere 8 Jahre fortzuführen, bis Ende der Spielzeit 2034-35.
Die Kulturmeldung waren das mit Nicole Strecker am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse. Nach den Nachrichten die Informationen am Abend, ein Thema die Zollankündigungen von US-Präsident Trump und die EU, die ihrerseits eine Liste mit Gegenzöllen vorlegt. Ihnen einen guten Abend.